Geld anlegen mit Fintechs, wie funktioniert das eigentlich? Zumal sie ja oft günstigere und transparentere Angebote als die klassischen Banken bieten. Doch taugen diese Fintechs tatsächlich für die langfristige Geldanlage? Und was haben Anbieter wie Truewealth, Viac und andere für Vor- und Nachteile? Außerdem, für welche Anlegerinnen und Anleger sind sie überhaupt geeignet? Und darüber rede ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Michael Heim. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Michael.
Hallo Tim.
Geld anlegen kann man ja bekanntlich bei Banken, bei Versicherungen und immer öfter wählen Menschen auch sogenannte Fintechs. Michael, was ist damit genau gemeint?
Also es ist natürlich grundsätzlich ein sehr weiter Begriff, da ist keine sehr scharfe Abgrenzung möglich. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, es geht um digitale Lösungen, es geht in der Regel um Selbstbedienung. Also das sind Apps, mit denen du Geld anlegst, ohne dass da irgendein Berater direkt mit dir zu tun hat.
Und um welche Anlagen geht es denn da konkret? Ist das jetzt das Sparkonto mit Zins? Sind das die Aktien, die ich kaufe? Ist das die 3A-Vorsorge? Oder was ist damit gemeint?
Also Zinsen, Sparen, das ist bei uns in der Schweiz nicht so ein Thema. Das hat vor ein paar Jahren mal die damalige Deposit Solutions versucht. Hat sich nicht so durchgesetzt. Das ist wirklich etwas, da gehen die meisten Leute einfach zur Bank und machen ein Konto oder so.
Zumal die Zinsen ja immer weiter sinken.
Genau, also vor allem in der Zeit mit Negativzinsen war das sowieso kein Thema. Es hat jetzt in den letzten Jahren wieder ein bisschen angezogen, aber eigentlich bei den Fintechs geht es mehr um das aktive Geldanlegen. Also da geht es um das Anlegen über Fonds, ETF, Aktien, also Börsenanlagen. Und da kann man dann vor allem unterscheiden, so die einen, da geht es mehr ums Trading und bei den anderen, das sind die spannenden, finde ich, da geht es um vollautomatische Geldanlage. Also da ist es meistens dann die 3A-Vorsorge oder aber auch natürlich die freie Geldanlage, also einfach Geld, was du nebenbei noch hast.
Das Thema Geldanlegen ist ja für viele Menschen so ein schwieriges Thema. Also entweder hat man ganz, ganz viel davon und hat hochbezahlte Berater, die einem das abnehmen, oder man ist, ich sag jetzt mal, ein normaler Mensch sozusagen, hat ein normales Einkommen und versucht das dann irgendwo gewinnbringend anzulegen. Es gibt natürlich auch Menschen, die irgendwo in der Mitte sind, aber lass uns darüber ganz konkret reden. Für wen taugt sowas, was wir jetzt hier besprechen, diese Fintechs? Für wen könnte es sich lohnen, ja, ein Fintech-Angebot anzunehmen?
Also ich glaube, attraktiv sind diese Fintech-Angebote eigentlich aus zwei Gründen. Das eine ist, es sind die Gebühren. Also ist ganz einfach oft günstiger, als wenn du das ganz klassisch über deine Hausbank machst. Und das andere ist das Angebot. Das unterscheidet sich deutlich von dem, was viele Banken kennen. Da hast du oft Dienstleistungen, die du bei Banken nur bekommst, wenn du zu der wirklich guten Kundschaft gehörst mit einem dicken Portemonnaie.
Wenn wir uns so den Banken- und Investmentbereich anschauen in Europa weltweit, habe ich so das Gefühl, es tut sich außerhalb der Schweiz noch mal viel mehr. Der Druck ist ein bisschen größer auf die Anbieter. Mittlerweile sehen wir aber auch, dass viele junge Startups und viele Fintechs in der Schweiz natürlich schon einiger Zeit engagiert sind und natürlich auch Druck auf die Gebühren ausüben. Kann man das so sagen, dass diese Fintechs immer günstiger, billiger sind als die klassischen Anbieter, die hier in der Schweiz aktiv sind?
Einfach gesagt, ja. Im Detail muss man natürlich aufpassen, weil da gibt es natürlich schon auch Unterschiede. Aber es ist schon so, dass sich diese Fintechs in erster Linie über die Gebühren versuchen zu positionieren. Das heißt, die sind günstiger als traditionelle Banken. Sie sind oft auch etwas transparenter darin, was sie dir verrechnen und wie teuer sie sind.
Aber lass uns das konkreter besprechen. Was heißt das mit den Kosten? Um wie viel Geld geht es denn da?
Also nehmen wir mal einfach ein konkretes Beispiel. Du hast ein Depot mit 100.000 Franken. Du hast 100.000 Franken, die du anlegen willst. Wenn du jetzt zu deiner Hausbank gehst, da hast du dann schnell mal irgendwie Gebühren in der Größenordnung von 1,5% für die Depotführung und vielleicht sind da auch schon die Fonds dabei, vielleicht kommen aber auch noch Fondskosten dazu, aber nehmen wir mal 1,5%, das wären bei 100.000 Franken 1.500 Franken pro Jahr. Und das wäre dann quasi noch ohne jetzt irgendwie zusätzliche Beratungsgebühren, aber das ist so etwa, was man rechnen muss. Wenn du zu einem Digitalanbieter gehst, da hast du dann quasi diese vollautomatische Anlagelösung, die da oft angeboten wird. Und da landest du so im Bereich von, ich sag mal, bei einem halben Prozent, vielleicht etwas mehr als einem halben Prozent. Aber wenn du schon nur 1% weniger bezahlst, dann sind das 1.000 Franken pro Jahr. Also ist nicht wenig.
Und bekomme ich denn dann auch nur ein abgespecktes Angebot? Weil ich meine, das muss ich ja finanzieren, das Angebot.
Genau. Da müsste ich jetzt eigentlich auch wieder Ja und Nein sagen. Natürlich ist es abgespeckt, weil du hast keine persönliche Beratung. Also das ist ganz klar. Wenn du sagst, ich hätte gerne jemand, der mich ein bisschen leitet, der mir auch mal das Weltgeschehen erklärt oder mir den Unterschied zwischen einem ETF und einem Fonds erklärt, dann bist du natürlich bei einem Bankberater besser aufgehoben, weil mit dem kannst du sowas durchdiskutieren.
Sonst sitze ich alleine vor meinem Laptop und muss dann sagen,
das geht genau dort
oder da rein, genau.
Genau, oder meistens ist es eher mittlerweile das Handy als der Laptop, aber okay. Ja, du hockst vor deinem Gerät und hast eine App oder hast eine gut gemachte Website. Und natürlich versuchen die auch so etwas wie Beratung da einzupacken. Das heißt, du wirst auch durchgeleitet, es wird dir alles erklärt, aber es ist halt alles rein digital. Und das ist ein Nachteil, wenn du den Menschen vermisst. Das kann aber auch ein Vorteil sein, weil es schwatzt dich auch niemand in irgendein Angebot rein, das du nicht willst. Es ist ein Stück weit rationaler. Und es ist, und jetzt reden wir mal über diese sogenannten Robo-Angebote oder über diese vollautomatischen Anlagesysteme. Es ist eine Art Vermögensverwaltung. Und da sind wir jetzt beim Punkt. Bei einer Bank würde so ein Vermögensverwaltungsmandat sehr viel Geld kosten. Und die App macht eigentlich das Gleiche. Die fragt dich einfach, willst du viel Risiko, willst du wenig Risiko? Dann klickst du auf OK und dann wird das Geld für dich angelegt. Und du musst eigentlich keine Entscheide mehr treffen.
Klingt einfach. Funktioniert das auch? Also erzähl mal, wie funktioniert das denn?
Das funktioniert gut. Also ich habe natürlich auch von meinem Beruf wegen schon verschiedene dieser Apps ausprobiert, habe die Konten eröffnet, wirklich mein eigenes Geld auch investiert und geschaut, wie das funktioniert. Und das funktioniert recht gut. Also die Beratung habe ich eigentlich nicht vermisst. Jetzt bin ich vielleicht nicht der Durchschnittskunde, aber man wird in der Regel wirklich gut an die Hand genommen. Die machen eine Risikoüberprüfung, die klären mit Fragen ab, wie viel Risiko ich bereit bin einzugehen. Und dann wird vielleicht noch gefragt, ob ich eher nachhaltig anlegen will oder nicht, oder ob ich eher auf die Schweiz fokussiert anlegen will oder eher global. Und am Ende klickst du auf OK und dann überweist du einfach Geld und sobald du das Geld überwiesen hast, wird es angelegt. Und wenn ich später mal wieder zusätzlich 5.000 Franken investieren will, überweise ich das und das wird automatisch angelegt und ich muss mich um gar nichts kümmern.
Und wenn wir über verschiedene Anbieter sprechen, also du kannst ja auch noch welche nennen, aber True Wealth beispielsweise gibt es aus Zürich, VIAG aus Basel. Welche gibt es noch, die sich in diesem Markt tummeln?
Ja, da gibt es ein paar Namen, die alle ein ähnliches Modell haben. Selma Finance gäbe es noch, Descartes gibt es noch, das sind noch so Anbieter. Die sind alle recht ähnlich aufgestellt. In der Regel geht es darum, du definierst eine Anlagestrategie, sie übernehmen die ganze Anlage im Hintergrund. Meistens gibt es da eine Gebühr für die App, die du bezahlst. Und dazu kommen dann quasi noch Gebühren für die Produkte, in die investiert wird. Das ist recht ähnlich bei uns.
Das ist alles sicher, wie sonst auch die großen anderen Banken.
Ja gut, das in der Regel steckt ja auch irgendeine Bank dahinter. Also die meisten dieser Anbieter haben nicht selber eine Banklizenz oder eine Vermögensverwaltungslizenz, sondern die arbeiten mit Banken zusammen. Und das heißt, das Depot wird dann von irgendeiner Bank geführt. Und der Betreiber der App, der managt das Vermögen.
Wenn ich mich also extern von einem unabhängigen Berater beraten lasse, gegen Honorar beispielsweise, und dann mich an den Rechner oder an mein Handy setze und mein Geld dann dort verteile, machen das die traditionellen Banken nicht? Die haben doch auch in den vergangenen Monaten und Jahren stark aufgeholt, was ihre digitalen Angebote angeht.
Jein. Also es gibt traditionelle Banken, die haben mittlerweile auch solche Robosysteme gebaut, haben das bei sich eingebaut. Das ist aber oft etwas halbherzig, weil die wissen natürlich genau, sie können jetzt nicht ein wahnsinnig günstiges Angebot in den Vordergrund stellen, weil dann fürchten sie sich um ihre Umsätze, die sie in der klassischen Beratung und im klassischen Anlagegeschäft haben. Also zumindest ist mein Eindruck, weshalb man das immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse macht. Aber wenn man ein bisschen sucht, gibt's das. Raiffeisen hat Rio als Anlagesystem lanciert vor ein, zwei Jahren. Die UBS hat mit ihrem Key4-Brand, was ja so ein bisschen das Selbstbedienungs-Digital-Ding der UBS ist, hat er auch ein Smart Invest, glaube ich, heißt das, was allerdings deutlich teurer ist als jetzt bei diesen reinen Digitalanbietern, die ich vorher erwähnt habe. Das gibt es schon auch. Das ist dann oft eingebettet in ihre allgemeinen Angebote, aber so richtig überzeugt hat mich da jetzt bisher eigentlich noch nichts.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Du berichtest ja sehr oft über Fintechs und über Geldanlage und was Gebühren bei Kreditkarten angeht. Was ich oft von dir höre, ist, dass du sagst, dass auch das, was die traditionellen Banken machen, zum Teil auch komplizierter sei. Warum ist das so?
Ich denke, das hat damit zu tun, dass diese Fintechs sich radikal auf ein Ding konzentrieren müssen. Also wenn du startest und du gehst an den Markt und willst etwas lancieren, dann musst du etwas machen, du musst das Ding gut machen. Das heißt, die sind oft sehr fokussiert. Also nehmen wir mal das Beispiel FIAC. Die sind gestartet mit 3-Jahr-Vorsorge, haben mehrere Jahre lang praktisch nur das gemacht und die haben jetzt langsam begonnen, das ein bisschen auszubauen und da hast du jetzt zum Beispiel auch das freie Investieren, was vor kurzem lanciert wurde. Aber die sind sehr fokussiert auf ein Produkt. Die Banken, die kommen quasi vom Gegenteil her. Die machen alles, oder? Und die sind nicht so radikal, oder? Die getrauen sich dann halt vielleicht nicht, Dinge rauszuwerfen, wo das Fintech sagt, mache ich nicht, wer das will, soll woanders hingehen. Also ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied.
Jetzt haben wir ein bisschen schon über die Anbieter gesprochen. Du hast ja auch einige Anbieter schon erwähnt. Namentlich, lass uns über den Markt in der Schweiz noch ein bisschen sprechen. Ich habe das Gefühl, das wird immer mehr. Ja. Der Preiskampf wird immer stärker. Also diese, ich sage jetzt mal, Geiz ist geil Mentalität auch bei der Geldanlage, die wir vielleicht aus anderen europäischen Ländern, namentlich Deutschland vielleicht kennen oder auch aus Großbritannien oder auch aus den USA, wo die Gebühren zum Teil auch günstiger sind. Das schwappt jetzt so ein bisschen auch in die Schweiz, oder? Täuscht der Eindruck?
Ich weiß nicht, ob es ein Rüberschwappen ist, aber ja, natürlich. Ich glaube, es ist vor allem auch der englischsprachige Raum, wo reine Digitalanbieter massiv Druck auf die Gebühren gemacht haben. Das würde ich sagen, ist fast noch der größere Einfluss auf die Schweiz. Ich glaube, das Thema Gebühren ist einfach wichtiger geworden. Die Leute interessieren sich mehr dafür. Früher ging man zur Hausbank, hat sich da ein paar Fonds angeschaut und diese gekauft. Und heute ist halt das Angebot sehr groß. Also das stimmt schon, das ist schon so.
An was erkenne ich denn genau die Kosten? Gibt es denn da jetzt eine Gebühr für alles? Du hast gerade schon mal vorgerechnet mit diesen 1,5%. Gibt es da noch andere Kosten, die versteckt sind? Gibt es da andere Bereiche, auf die ich achten muss? Oder gibt es da eine Kennziffer? Und wenn ich mich an die halte, dann weiß ich, was mich das am Ende kostet.
Ja, also zum Letzten, wenn dir eine Bank eine All-In-Fee anbietet, dann sollte das eigentlich alles umfassen. Das gibt es vor allem im klassischen Vermögensverwaltungsgeschäft bei den traditionellen Banken. Da heißt es einfach, du zahlst 1,5% pro Jahr und dann ist dann alles drin oder so. Jetzt bei diesen Digitalanbietern würde ich sagen, es gibt zwei Komponenten, die du dir anschauen musst. Das eine ist quasi das, was dir der Anbieter für die Depotführung verlangt. Das ist oft sowas irgendwie 0,25, 0,4, 0,5% dessen, was du anlegst. Und dann muss man aufpassen, weil dann kommen oft noch versteckte Gebühren dazu, beziehungsweise Gebühren, die zusätzlich anfallen. Und das sind vor allem die Produktkosten. Also was heißt Produktkosten? Wenn du jetzt über so einen Anbieter in Fonds investierst oder in ETF investierst, dann haben diese Fonds und ETFs in sich auch Kosten. Und die bezahlst du natürlich dann indirekt auch mit. Und das sind dann oft noch einmal, je nach Produkt, bei einem ETF beginnt das mit 0,2% etwa, die Größenordnung. Beim Anlagefonds kann das sogar weit mehr als 1% sein, 2% sein. Und diese Apps investieren oft in günstige ETF, aber gerade Banken haben oft die Tendenz, dir dann auch Fonds zu verkaufen oder vielleicht sogar Fonds aus dem eigenen Haus zu verkaufen. Und da musst du dann gewaltig aufpassen, weil da steckt dann oft noch sehr viel drin. Und das Stichwort, was du da dir anschauen musst, ist diese sogenannte Total Expense Ratio. Also wenn du einen Fonds hast, such nach dem Total Expense Ratio oder TER Und da steht dann oft was im Sinne von 0,5%, 1%, 2%. Und dann weißt du, was du eigentlich zusätzlich auch noch bezahlst, wenn du in die investierst.
Michael, was sind denn die Nachteile, wenn ich mein Geld bei diesen Anbietern, bei diesen Fintechs anlegen möchte oder verwalten lasse?
Ja, also den größten Nachteil haben wir schon angesprochen. Es ist unpersönlich. Du hast keinen Berater, du hast niemanden, der dich durch die Prozesse führt, der dir auch mal eine Frage beantwortet, die vielleicht nicht gerade direkt was mit diesem Produkt zu tun hat. Das hast du sicher mal nicht. Größter Nachteil. Du musst dich ein bisschen mit dieser digitalen Welt auskennen. Und auf der anderen Seite sind vor allem diese Robo-Anlagesysteme natürlich nichts für komplexere Investments. Da hast du eine ganz einfache Anlagelösung. Aber wenn du sagst, ich will vielleicht noch in irgendeine Obligation einer amerikanischen Versicherungsgesellschaft investieren oder ich will mit Schweinebäuchen handeln, bist du da tendenziell auch am falschen Ort. Das ist nichts für komplexe Anlagen.
Und wenn es jetzt um größere Summen angeht oder wenn ich in Märkte investieren möchte, ja, ich sage jetzt mal, die dem klassischen Kleinanleger oder der Kleinanlegerin nicht zur Verfügung stehen, also Private Equity beispielsweise, dann komme ich doch nicht herum, um zu einer größeren Vermögensverwaltung zu gehen oder zu einem Family Office oder zu einer Bank, die solche Dienstleistungen offeriert, weil ich habe vielleicht steuerliche Fragen, ich habe vielleicht Erbschaftsfragen, ich möchte mich vielleicht direkt beteiligen oder ich habe Firmenanteile. Also mit solchen Fragen, da bin ich wahrscheinlich bei diesen Fintechs dann nicht gut aufgehoben, oder?
Genau, weil also vor allem, wenn wir jetzt über diese Produkte reden wie vorher, da ist das überhaupt kein Thema, weil da hast du eigentlich einfach nur die vollautomatische Anlage und kannst nicht noch sagen, ich will noch das kaufen oder das. Private Equity, Private Debt, das sind immer noch Themen, die sehr stark über Private Banking, Wealth Management der Banken laufen. Da brauchst du ein gewisses Portemonnaie, um da mitspielen zu können. Oder du gehst zu einem spezialisierten Asset Manager. Was du natürlich machen kannst, du kannst schauen, gibt es Fonds, die in so etwas investieren und dir dann Anteile an solchen Fonds kaufen. Aber das ist natürlich nur dann möglich, wo es börsengehandelte Fonds gibt, wo etwas public listed ist. Wirkliche Direktanlagen in Private Equity, die funktionieren Stand heute nicht über solche Fintechs. Zumindest ist mir in der Schweiz keiner bekannt, der das im größeren Stil anbietet.
Was ist mit dem Thema Aktien oder auch Bitcoin? Da gibt es nochmal eine ganz eigene Welt, das wollen wir hier vielleicht nicht im Detail besprechen, mit welchen Wallets etc. man engagiert sich. Aber beim Thema Aktien beispielsweise, also viel dieser Anbieter, habe ich jedenfalls das Gefühl, die wir besprochen haben, diese Fintechs, die ermöglichen mir jetzt auch, ja, auch ein Aktienportfolio dann selber zu handeln. Das ist ja auch spannend, was da passiert.
Genau, und da müssen wir jetzt unterscheiden, oder? Jetzt vorher haben wir über diese Selmas, True Wealth, Findependence und wie sie alle heißen gesprochen. Das sind eigentlich Vermögensverwalter. Also da gibst du einfach Geld, die legen es an und du kümmerst dich nicht um die Details.
Aber auch in Aktien also, primär.
Das ist dann indirekt vielleicht in Aktien, aber du siehst davon eigentlich nichts, oder? Wenn du jetzt sagst, ich will selber traden, ich will selber Aktien kaufen, dann bist du mehr im Bereich Brokerage und auch da gibt's natürlich Digitalanbieter, gibt's Online-Anbieter, wo du günstiger als bei einer traditionellen Bank Aktien kaufen kannst, Fonds, Oblis, was auch immer du willst, Optionen, Forex. Und da sind wir dann im Bereich von einerseits, sage ich jetzt mal, die traditionellen Broker. Swissquote ist der Schweizer Klassiker, ist ein Online-Broker, wo du einfach günstig handeln kannst. Es gibt aber auch Anbieter wie CornerTrader, die Saxo Bank ist in der Schweiz auch relativ deutlich oder groß. Und die haben jetzt zum Beispiel gerade vor kurzem angekündigt, diese Woche, dass sie die Depotgebühren ganz streichen. Okay. Also wenn du jetzt sagst, ich habe 3-4 ETFs im Kopf, will vielleicht noch eine Aktie der Nestle kaufen und noch ein bisschen Novartis. Ich kaufe das einmal und lasse es dann liegen. Dann bist du bei seinem Broker natürlich auch sehr günstig, weil du eigentlich mit Ausnahme der Kurtagen, also der Kaufgebühren, fast keine Verwaltungsgebühren hast. Also die Depotgebühren sind entweder tief oder eben jetzt teilweise sogar nicht existent. Und wenn du das alles selber managen willst, ist das natürlich eine sehr günstige Art.
Jetzt habe ich eine Rückfrage zu diesen klassischen Neobanken. Da haben wir auch schon in anderen Podcasts zu gemacht. Da kann man ja mal in unserer Übersicht auch mal zurückscrollen und schauen, was wir da gemacht haben. Die Revoluts, die Neons, die Use etc. Heißt das, da kann ich dann auch Aktien kaufen oder ist das dort nicht verfügbar? Okay.
Doch, und die sind eigentlich sehr interessant, gerade wenn du sagst, ich will kleinere Pakete handeln. Also sag ich mal, der der Retail-Kunde, der vielleicht nicht so viel Geld auf der Seite hat oder jemand, der nebenbei ein bisschen spielen will, der ist bei denen nicht so schlecht aufgehoben, weil die haben keine Mindestgebühren. Da zahlst du einfach ein halbes Prozent Courtage. Das ist jetzt nicht wahnsinnig tief, es ist auch nicht wahnsinnig hoch, aber wie gesagt, du kannst ja auch eine einzelne Novartis-Aktie kaufen und das ist dann relativ günstig, weil die haben keine Mindestgebühr. Traditionelle Banken verlangen oft irgendwie sowas wie 80 Franken pro Auftrag im Minimum. Das gibt's immer noch, oder? Und ob du jetzt U-Neon oder Revolut nimmst, die drei großen aus Schweizer Optik, U und Neon haben es schon. Revolut ist in der Schweiz gerade dran, das ein bisschen neu aufzustellen. Aber da kannst du überall ETFs handeln, du kannst Aktien handeln und hast in der Regel auch keine Depotgebühr. Und das heißt natürlich auch wieder, wenn du der Typ bist, der sagt, ich will einfach mal 50.000 Franken anlegen und lass es dann liegen, dann ist das eine sehr günstige Variante.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Wir können jetzt nicht einen einzelnen Anbieter hier nach vorne stellen, aber das Angebot wächst, was ja aus Konsumentensicht gut ist. Damit sinken auch primär die Preise. Gleichzeitig verliert man so ein bisschen die Übersicht. Du hast viele Argumente genannt, was man wählen könnte, aber man muss sich schon intensiv damit beschäftigen dann, ne? Also die Arbeit muss man dann schon selber hineinstecken und sich fragen, bin ich jetzt bei dem Anbieter A, B, C oder D besser aufgehoben und muss im Detail die Kosten prüfen und sich fragen, wo man sein Geld anlegen will.
Genau, und die große Frage ist eigentlich wirklich, mache ich eine passive Anlage, also das heißt, ich gebe Geld und überlasse das irgendeiner App und die investiert das dann in der Regel in ETFs, breit diversifiziert und ich wachse einfach mit dem Markt oder verliere mit dem Markt. Das ist das eine. Oder ich sage, ich nehme es wirklich selber in die Hand, ich trade, ich bin mein eigener Fondsmanager, wenn du so willst. Und da hast du natürlich, also da musst du natürlich Wissen mitbringen. Und das ist dann etwas, normalerweise würde dich die Bank dabei beraten, natürlich gegen Gebühren, aber sie würde dich ein bisschen leiten und dir sagen, was lohnt sich weniger. Das musst du natürlich alles selber machen bei so einer Fintech.
Wie viel Geld muss ich denn mindestens mitbringen, auch bei diesen jüngeren und kleineren Anbietern, die du erwähnt hast? Gibt es da einen Mindesteinsatz oder kann da jeder mit?
Ich glaube, das ist die große Stärke dieser Fintechs, dass die eigentlich keine Eintrittsschwellen kennen. Also es gibt ein paar, die sagen, du musst ein paar tausend Franken haben im Minimum. Bei den meisten gibt es eigentlich keine Mindestgröße. Das heißt, du kannst auch einfach mal mit ein paar hundert Franken das Ding ausprobieren und wenn es dir gefällt, dann überweist du mal die nächsten paar tausend Franken oder du bringst wirklich ein größeres Vermögen dahin. Da gibt es eigentlich in der Regel keine Untergrenze. Und wenn du das jetzt wieder vergleichst mit dem Angebot einer traditionellen Bank, die haben bei diesen Vermögensverwaltungsmandaten, wo du wirklich der Bank die Verwaltung deines Geldes überlässt, haben die oft relativ hohe Mindestgrenzen. Also ein Retail-Kunde kommt da höchstens in ein sehr standardisiertes Produkt rein. Die klassische Vermögensverwaltung beginnt da in der Regel bei einem sechsstelligen Vermögen.
Auf was sollten Anlegerinnen und Anleger denn sonst noch achten?
Also ich würde mir sicher anschauen, bei welchen Banken die Assets liegen. Also ist das in der Schweiz, ist es im Ausland? Das ist ein bisschen eine, sage ich mal, eine Risikoabschätzung. Wie weit weg darf das sein für mich? Wie damit einhergehend, wie sind diese Anbieter reguliert? Steht da eine Bank dahinter? Ist es ein Broker? Das würde mich persönlich jetzt noch interessieren. Dann brauche ich gleichzeitig auch gleich eine 3A-Vorsorge. Das ist natürlich elegant, wenn das gerade der gleiche machen kann mit dem gleichen System. Das habe ich natürlich bei einem ausländischen Anbieter in der Regel nicht, weil die diese Schweizer Besonderheiten nicht kennen. Mhm. Und in die gleiche Richtung geht auch ein bisschen die Steuerdokumentation. Also muss ich mich dann für die Steuererklärung mühsam hinsetzen und da selber zusammentragen, was ist da wohl für Erträge angefallen sind.
Macht wenig Spaß.
Super ärgerlich. Und da sind in letzter Zeit vor allem diese Schweizer Anbieter super vorbildlich aufgefallen, weil die bieten eigentlich alle kostenlos einen digitalen Steuerauszug an. Das heißt, da kriegst du so ein Papier oder ein PDF, das kannst du in deine Steuererklärung hochladen und es ist alles automatisch erfasst. Das finde ich super. Das kostet oft bei den traditionellen Banken noch was.
Wollte ich gerade sagen, die nehmen da zum Teil recht hohe Gebühren noch dafür, dieses Stück Papier dann. Sag mal, ist das jetzt ein Nischenmarkt, über den wir hier sprechen oder wie viele Menschen nutzen denn sonst solche Fintechs? Ich kann mich erinnern an unseren Podcast, den wir primär auch zu Revolut und zu anderen Fintechs schon gemacht haben. Es war ja sehr erstaunlich, dass diese Zahl der Kunden in der Schweiz sehr, sehr hoch ist.
Genau. Also da muss man auch unterscheiden. Ich glaube jetzt so, im Zahlungsverkehr, du hast es erwähnt, im Alltagsbanking sind die angekommen. Also Revolut hat jetzt 1 Million Kunden in der Schweiz. You und Neon, die bewegen sich irgendwo bei über 200.000. Das ist noch nicht die Masse, aber die sind präsent. Also das ist nichts mehr, was man weglächeln kann. Auch im Brokerage, also da, wo es wirklich darum geht, mit Aktien zu handeln, mit Optionen zu handeln, da sind die Digitalanbieter, die sind da. Also Swissquote als größter Schweizer reiner Digitalanbieter, würde ich jetzt mal sagen, die haben weltweit 600.000 Kunden, die verwalten 60 Milliarden Franken. Also das ist die Größenordnung einer doch größeren Bank. Also das ist nicht mehr Nische. Die reinen Robo-Angebote, und da reden wir jetzt eben von diesen Selma, Descartes, Fiac, Truewealth, die sind sicher noch Nische, aber alle zusammengenommen kommen in der Schweiz auch schon auf ein paar Milliarden Assets. Also das ist dann auch schon eine kleinere traditionelle Bank.
Jetzt, du hast es schon ein bisschen angetönt, die anderen klassischen Banken haben alle ihre Vor- und auch ihre Nachteile, auch die großen Vermögensverwalter haben wir besprochen, aber wie reagieren die? Lancieren die zum Teil dann auch solche Angebote? Du hast es schon ein bisschen erwähnt, aber das interessiert mich sehr, weil man würde ja sich denken, also dass diese Anbieter nicht jetzt den, vor allem auch aus dem Ausland kommenden Anbietern jetzt das Geschäft überlassen wollen.
Ja, also für meinen Geschmack sind die noch sehr zurückhaltend. Vor allem im Retail-Banking hätte das ein großes Potenzial. Und da sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig viel. Also so, wenn ich die typische Kantonalbank nehme in der Schweiz, da sind so diese vollautomatischen Anlagelösungen sehr selten gestreut. Was in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist Raiffeisen gewesen mit Rio. Die haben das eigentlich 1:1 kopiert, haben gesagt, wir bauen auch so etwas, als eigenständige App. Hat aber nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Das ist in erster Linie was für die eigenen Kunden. So das Ziel, damit neue Kunden anzusprechen, das konnten sie nicht erreichen. Die haben es gemacht. Ich habe vorher schon die UBS erwähnt, die hat das Key4Invest, die CS, die es ja nicht mehr allzu lange gibt, die hatte auch sowas bei ihrem CSX eingebaut. Also die haben das quasi umgesetzt, sind allerdings relativ teuer. Also zahlst du dann schnell mal 1-2% pro Jahr für die Verwaltung. Und das ist natürlich verglichen mit diesen reinen Fintechs deutlich mehr.
Über einen Punkt haben wir noch nicht gesprochen, die Immobilienfinanzierung. Also das kann ich mit diesen Fintechs nicht machen, richtig?
Nee, also das hat sich in der Schweiz bisher nicht groß durchgesetzt und meine Erklärung dafür ist, dass wenn du eine Hypothek abschließt, da geht's immer um sehr viel Geld. Und das heißt, wo sehr viel Geld in Bewegung ist, da fällt auch schnell mal eine hohe Gebühr an und da ist halt der Druck, das zu rationalisieren, nicht wahnsinnig groß. Es ist gleichzeitig ein komplexes Geschäft. Gerade jemand, der zum ersten Mal eine Hypothek abschließt, der braucht eigentlich fast zwingend Beratung dazu. Und am ehesten sieht man das noch dort, wo es darum geht, Hypotheken abzulösen. Also Swissquote zum Beispiel hat auch eine digitale Hypothek im Angebot. Also du kannst das rein digital machen. Aber es ist, glaube ich, in der Schweiz noch nicht so der Riesenmarkt.
Welche Tools oder Angebote werden wir denn als nächstes im Markt sehen? Da ist ja sehr viel in Bewegung. Auf was können wir uns freuen oder auf was kann man gespannt sein, was kommt?
Also was ich spannend finde, ist dieses Zusammenverschmelzen von freier Anlage und Säule 3a. Weil was interessant ist in der Schweiz, und ich habe immer darüber gestaunt, während vielen Jahren gab es dieses automatische Geldanlegen eigentlich fast nur in der dritten Säule. Also eben Fiac war so der Erste, die das groß gemacht haben. Frankly von der ZKB, die sind auch im 3A-Bereich dann nachgezogen, haben das ziemlich kopiert. Da gab es viele Angebote, aber lange war das komplett getrennt vom reinen Geldanlegen halt mit einem freien Vermögen. Und das wächst jetzt so zusammen. Also finde ich zum Beispiel sehr spannend, wie das bei Truewealth läuft. Da hast du eigentlich im Prinzip eine gemeinsame Anlagestrategie und sagst dann einfach, und davon sind 6.000 Franken 3A. Und du kannst sogar sagen, die ersten 7.000 Franken, die ich jedes Jahr einzahle, die werden als 3 Jahre verbucht, alles andere geht ins freie Vermögen. Aber eigentlich von der Beratung, vom Handling her, kommt es genau das Gleiche raus.
Was heißt freie Anlage? Dass das dann in ETFs geht beispielsweise?
Nein, freie Anlage heißt einfach, das ist das, was du nicht von den Steuern abziehen kannst. Okay. Halt dein ganz normales Vermögen, was du sonst noch anlegst. Und traditionellerweise war das bei den Banken komplett getrennt. Also das waren unterschiedliche Anlageprozesse, das sind unterschiedliche Beratungsprozesse teilweise. Und das eigentlich dahinter steckt ja genau das Gleiche. Du willst einfach Geld anlegen. Und das finde ich spannend, dass das so ein bisschen zusammenwächst und man nicht mehr diese technischen Unterschiede macht. Also, oder was auch interessant ist, dass zum Beispiel gewisse Anbieter im Hintergrund dein Vermögen in der 3-Jahr-Anlage automatisch auf verschiedene Konten aufteilen. Das merkst du gar nicht, aber das wird dann relevant, wenn du pensioniert wirst und dein Geld beziehen willst, weil dann kannst du das gestaffelt über verschiedene Jahre auflösen.
Allerdings, das ist ein wichtiger Hinweis, genau.
Und das ist steuerlich hochinteressant. Und da gibt es jetzt Anbieter, die machen das für dich, ohne dass sie dich fragen. Die machen es automatisch. Das heißt, technisch gesehen hast du 3, 4, 5 verschiedene Depots, aber davon merkst du gar nichts bis zu dem Zeitpunkt, wo du das auflösen willst. Also das finde ich auch sehr spannend.
Freue ich mich, dass mein Anbieter mitgedacht hat.
Ja, genau. Und ansonsten fällt halt einfach auf, dass du so eine Art Konvergenz hast. Also halt diese scharfe Abgrenzung zwischen, was ist ein Fintech, was ist eine Bank, was ist ein Digitalanbieter, was ist eine Universalbank, das verschwimmt total. Also das größte Beispiel ist Swissquote, wie gesagt, die haben angefangen eigentlich nur mit Börsenkursen und Aktienhandel, oder? Und mittlerweile ist das eine Online-Bank, eine Universalbank, die haben auch Kreditkarten, die vermitteln Hypotheken. Also das wächst in die Breite und da ist sehr viel in Bewegung.
Danke, dass du in diese Unübersichtlichkeit Übersichtlichkeit reingebracht hast. Ich bin immer sehr erfreut, wenn du mir zu diesen Themen weitere Infos gibst. Wir werden auch weiterhin noch viele Podcasts mit dir zum Thema Geldanlegen machen. Michael, danke dir für die vielen Infos. Das war sehr spannend. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. podcast@handelszeitung.ch. Vielleicht habt ihr ja auch einen Themeninput, den ihr gerne mal behandelt wissen wollt. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke dir nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Michael.
Ciao.